Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, begrüße Sie alle recht herzlich zu unserer voraussichtlich letzten Kreistagssitzung in diesem Jahr. Begrüße insbesondere die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung mit der sehr geehrten Landrätin an der Spitze. Herzlich willkommen. Die Einwohnerinnen und Einwohner, die jetzt wahrscheinlich da hinten vermehrt sitzen. Normalerweise sitzen Gäste immer dort drüben und Vertreterinnen und Vertreter der Presse. Herzlich willkommen. In diesem Sinne eröffne ich die Sitzung, stelle angesichts der ordnungsgemäßen Ladung, nämlich insbesondere die Frist von 10 Tagen und der offensichtlichen Anwesenheit von über 50% der Kolleginnen und Kollegen, die Beschlussfähigkeit des Kreistages fest und möchte an dieser Stelle bei dieser Gelegenheit auch noch einmal herzlich begrüßen, das erste Mal in dieser Funktion und dieser Rolle im Kreistag unseren neuen Dezernenten Malte Stakowski. Herzlich willkommen. Auf gute Zusammenarbeit und aller Voraussicht nach werde ich dasselbe bei der nächsten Sitzung über einen anderen Kollegen sagen. Ihr seid ja in unterschiedlichen Zeiten mit dem Dienst angefangen. Also herzlich willkommen, auf gute Zusammenarbeit. Es gibt genügend zu tun, das werden wir auch heute noch feststellen. In diesem Sinne habe ich die Sitzung eröffnet und die Beschlussfähigkeit festgestellt. Und unabhängig davon, was auf der Tagesordnung steht, habe ich das ein oder andere Mal, das kennen die Kolleginnen und Kollegen, in besonderen Situationen auch mal zu Beginn der Sitzung noch das Wort ergriffen. Das möchte ich jetzt auch tun mit Ihrem und eurem Einverständnis. Ich glaube, uns beschäftigt alle die Situation, und so habe ich das fraktionsübergreifend verstanden, uns beschäftigt alle die schwierige Situation in der Automobilindustrie, im Volkswagen-Konzern. Die Situation, wir sind auch hier in der Region ein Automobilstandort, ein VW-Standort in Osnabrück. Und da machen wir uns wirklich große Sorgen und Nöte, wie sich die Situation weiterentwickelt. Ich möchte das nur aus meiner Sicht ein bisschen einordnen und das sei mir vielleicht gestattet, dass wir verstehen, in welcher Situation wir sind. Wir hatten im letzten Jahr das erste Mal seit längerer Zeit eine Rezession zu verzeichnen, befinden uns da seit mehreren Quartalen in dieser Abnahme der volkswirtschaftlichen Produktivität. Für das nächste Jahr wird mal eine Stagnation prognostiziert, mal ein ganz, ganz kleines Wachstum. Und das ist alles sehr überschaubar und hat was zu tun mit einer generellen konjunkturellen Flaute, aber auch insbesondere in Deutschland mit strukturellen Problemen. Dessen kann man sich immer wieder sicher sein, wenn man die Situation sieht. Der Druck auf die deutsche Wirtschaft nimmt zu, insbesondere weil die großen Akteure in dieser Welt, und wir sind eine exportorientierte Nation, weil die großen Akteure in der Welt, China und USA, eigene Strategien verfolgen. Immer mehr Produkte kommen zu uns aus dem asiatischen Raum und die USA reizt es immer mehr an, dass Kapazitäten dort aufgebaut werden und das setzt natürlich Europa und uns unter Druck. Und die Probleme, die kennen wir, die sind zum Teil behebbar, zum Teil müssen wir uns da deutlich bewegen. In jedem Gespräch, jetzt auch wenn ihr mit den Vertretern des Betriebsrates gesprochen habt, ich glaube, Energiekosten ist immer ein Thema, Bürokratie, Fachkräftemangel, teilweise der Zustand der Infrastruktur bei uns im Land, auch die überalternde Bevölkerung. Und insgesamt müssen wir uns da, glaube ich, um die Wettbewerbsfähigkeit zu halten, wirklich Gedanken machen. Und die Nachrichten kommen ja auch immer mehr aus der ganzen Republik. Insolvenzen nehmen zu, wo Werke schließen. Und das macht uns natürlich Sorge. Und wir haben eine Strukturkrise im Maschinenbau, in der Pharmaindustrie und eben in dieser Automobilindustrie, von der wir zu großen Teilen abhängen. Und Osnabrück und die Diskussion hier vor Ort, jeder ist da im Kontakt, die macht das natürlich in besonderer Weise deutlich und sehr nahbar, neben natürlich vielen, vielen kleineren, vielleicht nicht so prominenten Beispielen, die wir natürlich auch überall verzeichnet haben. Aber VW ist natürlich mit seinen Zulieferern und Dienstleistern eng verwoben und die Situation ist sehr schwierig. Und wir können eigentlich nur hoffen, dass das eine positive Wende nimmt. Und die verschiedensten Daten zeigen natürlich in unterschiedliche Richtungen, aber wir müssen uns wirklich darauf gefasst machen, dass Industriestandorte, dass die Industrie an sich eine hohe Bedeutung hat von der Industrie und den hohen Löhnen, die dort gezahlt werden. Da werden auch volkswirtschaftliche Effekte erzielt. Die Industrie ist der Ort, wo viel Forschung und Entwicklung angestoßen wird, wo viel in den Bereich investiert wird. Und wenn da Plätze, Arbeitsplätze in Gefahr sind, dann muss uns das wirklich hellwach machen. Und wir müssen alles versuchen, dort helfen zu können, weil das wird dann immer eine Kette geben können. Und am Ende, wenn die Industrie Arbeitsplätze verliert, wirkt sich das auf Steuern, auf Sozialkassen aus, wirkt sich das auf den Wohlstand auf, in den Kommunen auf die Gewerbesteuer und über die Umlage, über die Kreisumlage, letztendlich auch über Beschlüsse, die wir hier nachher eingebracht bekommen, über den Haushalt. Und das muss uns mit Sorge erfüllen. Und deswegen können wir eigentlich nur hoffen und appellieren. Fehler sind sicherlich überall gemacht worden, aber das kann man nicht an eine Stelle zuweisen, sondern in unterschiedlichster Form und vor allen Dingen über eine längere Zeit. Und deswegen können wir nur appellieren, hoffen und uns auch wünschen, dass insbesondere bei VW sowohl die Arbeitgeberseite als auch die Mitarbeiterseite als auch die beteiligte Regierung all ihren Einfluss nutzen und nach einer Lösung suchen, die eben für alle verträglich ist, ohne einseitige Schuldzuweisung, sondern es muss ein Kompromiss her, der die ganze Situation eben auch auf die Zukunft ausrichtet. Und in diesem Sinne hoffe ich eben für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass da eine gute Lösung gefunden wird und dass wir einen Beitrag von allen erwarten können und dass wir aber hier in unserer Region diesen Standort halten können, stärken können vielleicht sogar, dass er auf alle Fälle auf Zukunft ausgerichtet werden kann. Und in diesem Sinne sind wir natürlich auch als Kreistag und als Verwaltung sowieso mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern solidarisch, um die es hier zurzeit geht, die sich Ängste machen und Sorgen machen. Und wir hoffen einfach, dass es schnellstmöglich eine gute Lösung gibt. Aber da ist, glaube ich, jeder an seiner Stelle dabei und versucht, irgendwie zuzuhören, zu helfen oder Kontakte herzustellen. Und ich glaube, in diesem Sinne drücken wir da allen Beteiligten die Daumen, dass das eine gute Wendung nimmt. Und aktuell laufen ja, glaube ich, auch die nächsten Gespräche, dass wir da eine gute Lösung kommen, weil das eine sehr, sehr große Bedeutung für uns und die Region hat. Also in diesem Sinne hoffe ich, dass wir da bald gut tragbare Ergebnisse haben, wo alle ihren Beitrag dazu geleistet haben. Die Akteure habe ich gerade versucht, namentlich zu erwähnen. Und wir wären bei Tagesordnungspunkt 5, einer Orientierungsvorlage. Wir brauchen aber viel Orientierung für den kommenden Produkthaushalt. Den wird vorstellen die in bewährter Form die erste Kreisrätin, Bärbel Rosensträter. Wir haben uns im Vorfeld abgestimmt, wie das zeitliche Budget ungefähr aussieht. Budget ist ja auch das Stichwort bei ihr. Liebe Bärbel Rosensträter, genau. Und wir versuchen das einzuhalten. Du hast das Wort.
Vorsitzender, lieber André, sehr geehrte Landräte, liebe Anna, sehr geehrte Kreistagsabgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer per Livestream. Die Einbringung des Haushaltes ist ein Anlass zur Bestandsaufnahme sowie die Notwendigkeit, in die Zukunft zu blicken. Der vorliegende Entwurf des Haushalts 2025 macht deutlich, dass wir uns an einem Kipppunkt befinden. An einem Punkt, an dem unser Handlungsspielraum nach meinem Ermessen schwindet und dringend neue Weichen für die Zukunft gestellt werden müssen. Die Herausforderungen für unseren Landkreis nehmen deutlich zu, um es klar zu sagen, sie spitzen sich zu. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, und da, sehr geehrter Vorsitzender, eine bessere Einleitung hätte ich mir für die Einbringung gar nicht vorstellen können, wie Sie eben schon Bezug genommen haben auf die aktuellen Herausforderungen in Deutschland, sind weiterhin angespannt. Die finanziellen Spielräume auf kommunaler Ebene schrumpfen dramatisch. Und vor diesem Hintergrund muss die Frage aus meiner Sicht auch in den nächsten 3 Monaten lauten: Wie können wir trotz begrenzter Mittel unseren Landkreis zukunftsfähig gestalten und unsere Verpflichtungen gegenüber unseren Bürgerinnen und Bürgern erfüllen? Liebe Kreistagsabgeordnete, ich lade Sie ein, die wesentlichen Eckpunkte des Haushaltsentwurfs gemeinsam zu betrachten, bevor wir in die politischen Beratungen starten. Dabei möchte ich auf die Ausgangslage schauen. Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland zeigt weiterhin ein besorgniserregendes Bild. Laut OECD wird unser Land auch 2025 Schlusslicht unter den Industriestaaten sein. Diese Einschätzung basiert vor allen Dingen auf Grund anhaltend niedriger Wachstumsprognosen, steigenden Kosten und einer schwachen Innovationskraft. Um nach Niedersachsen zu schauen, die IHK in Niedersachsen spricht sogar von einem Standortproblem in Deutschland und von einer sich weiter eintrübenden Stimmung. Und diese Entwicklungen sind nicht, wie zum Beispiel während der Corona-Pandemie, fremdbestimmt, sondern zum Teil hausgemacht. Insbesondere ein nennenswerter Bürokratieabbau oder Steuererleichterungen blieben aus. Stattdessen wachsen die Unsicherheiten für Unternehmen an. Dies all erhöht gerade nicht die Innovationsbereitschaft der Unternehmen. Und auch regionale Unternehmen bestätigen und verdeutlichen, dass die wirtschaftliche Stimmung gedrückt ist. All diese Rahmenbedingungen und weitere externe Faktoren, und das wissen Sie, wirken mittel- und unmittelbar auf die kommunalen Haushalte aus. Der Deutsche Landkreistag und auch weitere Spitzenverbände warnen an dieser Stelle vehement. Den kommunalen Haushalten droht ein Rekorddefizit. Und ich muss an dieser Stelle sagen, auch unser Landkreis Osnabrück ist hier keine Ausnahme. Auch bei uns verläuft die finanzielle Entwicklung vergleichbar und schlägt nun mit voller Wucht im Kreisetat durch. Dies mündet 2025 leider in einem historischen Defizit. Der DLT hat die Situation in einem aktuellen Bericht betreffend beschrieben. 4 von 5 Landkreisen konnten bereits 2024 keinen echten Haushaltsausgleich erreichen, mit einer klar steigenden Tendenz in 2025. Auch wir werden nach den guten Jahren in 2024, wo wir unerwartete Ertragszuwächse hatten, jetzt wieder in 2024 ein negatives Ergebnis schreiben. Und in 2025 werden wir mit einem Plandefizit von minus 47,1 Millionen Euro so weit von einem Haushaltsausgleich entfernt sein wie noch nie. Die Überschussrücklagen, quasi der Notgroschen, werden dazu nahezu vollständig aufgezehrt. Auch die Rücklage des Landkreises Osnabrück in Höhe von 92 Millionen Euro wird unter dem finanziellen Druck nur kurze Zeit standhalten können. Und die Konsequenz der aufgezeigten Entwicklung bei gleichzeitiger Notwendigkeit der Aufgabenerfüllung ist, die Landkreisebene insgesamt, wie auch der Landkreis Osnabrück, laufen in eine Rekordverschuldung hinein. Wir sind somit leider keine Ausnahme. Auch beim Landkreis trifft das zu, was sich deutschlandweit abzeichnet. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie uns gerne gemeinsam einen Blick auf den Ergebnishaushalt werfen. Und hier möchte ich in diesem Jahr einmal beispielhaft die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Sozial- und Jugendhilfebereich aufzeichnen. Die Entwicklung der Ausgaben in diesen Bereichen verläuft besonders dynamisch und betrifft im kommunalen Kontext besonders die Landkreisebene. Beim Landkreis Osnabrück dominieren diese beiden Budgets die Ausgabenseite mit einem Anteil von fast 70%. Betrachtet man die Aufwendungen hier in Rot dargestellt, erkennt man die erheblichen Steigerungsraten der vergangenen 5 Jahre. In der Spitze mit über 10% jährlich. Als Beispiel will ich hier einmal besonders die prägnante Entwicklung aus dem Haushaltsjahr 25 nennen. Die Kosten für die Kindertagesbetreuung werden bekanntlich zu 50% von den Kommunen und zu 50% vom Landkreis finanziert. Im Haushalt 25 kommen alleine an dieser Stelle 10 Millionen Euro Mehrausgaben im Vergleich zum Vorjahr auf den Kreis zu. Das ist eine nicht refinanzierte Steigerung von fast 20% zum Vorjahr. Und verstehen Sie mich nicht falsch, dieses Geld für die Bildung unserer Kinder ist gut angelegt, aber eine höhere Kostenübernahme durch das Land Niedersachsen ist erforderlich, und würde die gesamte kommunale Gemeinschaft erheblich entlasten. Die Einnahmen dagegen wachsen deutlich langsamer an, sind in den vergangenen Jahren sogar rückläufig. Dies hat zur Folge, dass zudem noch in 2020 zu finanzierenden Saldo von 143 Millionen Euro mittlerweile in diesen 5 Jahren fast 100 Millionen Euro dazugekommen sind. Diese sich öffnende Schere zwischen Ausgaben und Einnahmen führt zu einem gravierenden und strukturellen Defizit auf der kommunalen Ebene, welches für einen Landkreis in dieser Form nicht mehr refinanzierbar ist. Schaut man sich nun einmal die Gesamtentwicklung des Ergebnishaushaltes der vergangenen Jahre an, wird noch einmal besonders deutlich, auch unter Einbeziehung aller Einnahmepositionen, also inklusive der allgemeinen Deckungsmittel, lassen sich die enormen Kostenexplosionen der vergangenen Jahre nicht länger finanzieren. Alleine in den vergangenen 2 Jahren stiegen die Aufwendungen um 100 Millionen Euro, die Erträge nur um 19 Millionen. Die Schere geht hier erheblich auseinander. Ich habe eben gesagt, meine sehr geehrten Damen und Herren, natürlich muss man auch in die Zukunft schauen, und das ist bekanntermaßen in der Haushaltsplanung die mittelfristige Finanzplanung. Wie Sie gesehen haben, sieht die Gegenwart äußerst prekär aus, und wenn wir hier nur von einer Talsohle sprechen würden, auf die wieder bessere Jahre folgen würden, hätte ich eine bessere Ausgangssituation für diese Haushaltsvorstellung. Aber leider ist ein Blick in die Zukunft, ein Blick in die Zahlen der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 26 bis 28 alarmierend. Hier sehen Sie zunächst die im aktuellen Haushaltsplan 24 dargelegte Vorhersage für die Jahre 25 bis 27. Bereits hier musste von einer äußerst schlechten Prognose für den Kreisetat ausgegangen werden. Die schlechte Prognose hat sich bei der Haushaltsaufstellung 2025 leider bestätigt. Die Planung 24 sowie die Vorhersage für 25 ist tatsächlich in vergleichbarer Höhe gestiegen. Zudem steuern wir in den Jahren 2026 bis 2028 auf ein summiertes Defizit von knapp 211 Millionen Euro, also im Durchschnitt 70 Millionen Euro pro Haushaltsjahr zu. Die Hauptgründe sind schon genannt: inflationsbedingte Kostensteigerung, die Zunahme gesetzlicher Vorgaben und der notwendige Erhalt der Infrastruktur. Ohne tiefgreifende Veränderungen droht uns eine finanzielle Abwärtsspirale. Da sind wir schon bei Verschuldungs- und Infrastrukturthemen, und lassen Sie uns bitte gerne gemeinsam einen Blick auf die beiden Themenfelder werfen. Denn sie sind zwei Seiten derselben Medaille, die Investition und die Verschuldung. Zunächst die positive Seite dieser Medaille, die Investitionen 2025. Von besonderer Bedeutung sind hier die Kooperationsthemen mit unseren kreisangehörigen Kommunen. Alleine der Breitbandausbau nimmt in 2025 mit 19,4 Millionen Euro und damit 35% erneut den Großteil der Gesamtinvestitionen ein. Zudem ist im Haushalt 25 bereits der Sirenenausbau für den gesamten Landkreis in den Folgejahren abgesichert. Ein gutes Signal für die Zukunftsfähigkeit und die Krisenfestigkeit aller Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Osnabrück. Auch unserer Verpflichtung zur Finanzierung der notwendigen Investitionen in die Krankenhauslandschaft werden wir im kommenden Jahr gerecht. Insgesamt 7,8 Millionen Euro wird der Landkreis Osnabrück über die Krankenhausfinanzierungsumlage dafür bereitstellen, dass das Land Niedersachsen seiner Verpflichtung zur Sicherung einer leistungsfähigen Krankeninfrastruktur nachkommen kann. Im Übrigen liegt der Fokus auf dem Substanzerhalt und die Erweiterung der kreiseigenen Infrastruktur sowie der Investitionen in die Bildung unserer Kinder. Straßen und Radwege mit 9,5 Millionen Euro, Schule im Sinne von Digitalisierung, Neubau und Modernisierung mit 7,6 Millionen Euro und die Infrastrukturdefizite in den Verwaltungsgebäuden, am Beispiel des Kreishauses, mit 4,5 Millionen Euro. Insgesamt wird der Landkreis Osnabrück im kommenden Jahr annähernd 55 Millionen Euro für die Zukunftsfähigkeit in die Hand nehmen und dafür mindestens 9,1 Millionen Euro an Zuschüssen einwerben. Diese Investitionen sind unerlässlich, um unseren Standort attraktiv zu halten. Doch, und jetzt kommt die Kehrmedaille, sie gehen zu Lasten der Verschuldung. Und damit sind wir bei der negativen Seite der Medaille. Ich habe eben bereits die negative Entwicklung im Ergebnishaushalt beschrieben, die in den Folgejahren zu einer negativen freien Spitze führen werden. Auch die gute Liquiditätslage der vergangenen Jahre wird nicht mehr lange anhalten. Zusammen mit den hohen und wichtigen Investitionsbedarfen bedeutet das, wir werden für die Realisierung aller Investitionen Fremdkapital aufnehmen müssen. Meine Damen und Herren, hier möchte ich erinnern an meine Eingangsworte. Wir erreichen einen Kipppunkt. Konnten wir in den vergangenen Jahren noch Schulden abbauen, so planen wir für 2025 eine Netto-Neuverschuldung von bis zu 40,9 Millionen Euro. Damit wird der bisherige Schuldenstand von 50,5 Millionen Euro nahezu verdoppelt. Mit dem Blick auf die schon entschiedenen Investitionen für die kommenden 3 Jahre, also 2026 bis 2028, drohen erhebliche weitere Schuldenanstiege mit der entsprechenden dramatischen Entwicklung. Ergänzend möchte ich dazu noch sagen, jede Ergebnisverbesserung im Ergebnishaushalt oder auch jede zeitliche Verzögerung der Investitionen werden diesen Verlauf abmildern können. Die Tendenz ist aber eindeutig. Und in Bezug auf die Liquiditätskredite, die dann ab dem Jahr 2026 von Bedeutung sind, die wir zur Deckung der laufenden Ausgaben aufnehmen müssen, das ist vergleichbar wie dem dauerhaften Überziehung eines Girokontos privat. Dem Landkreis droht damit eine Schuldenspirale zu geraten, die unsere Handlungsfähigkeit massiv einschränken wird. Und damit kommen wir, meine Damen und Herren, zur Kreisumlage. Sie haben sich nun einen Blick über die besorgniserregende Finanzlage des Landkreises machen können. Im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushalt haben Sie auch über die wesentliche Refinanzierungsquelle des Kreishaushaltes zu entscheiden, die Kreisumlage. Wie in den vergangenen Jahren steht auch 2025 im Raum, ob eine Anpassung notwendig, ja vielleicht sogar unausweichlich ist. Bei der Bewertung dieser Frage möchte ich zunächst nochmal auf die Entwicklung der Erträge und der Aufwendung in Erinnerung rufen. Ich habe eben gesagt, dass die Entwicklung der Erträge deutlich hinter der Kostenexplosion zurückbleibt und hier die Schere immer weiter auseinandergeht. Betrachtet man dazu einmal nun die allgemeinen Deckungsmittel, also sprich Kreisumlage und Finanzausgleichsleistungen, wird das Dilemma noch einmal besonders deutlich. Detailliert habe ich dazu auch schon im letzten Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft berichtet. Seit 2023 stagnieren die Einnahmen in diesem Segment. Damit lassen Sie die soeben genannten Kostensteigerungsraten einfach nicht kompensieren. Und ein Blick in die Zukunft sieht hier noch schlechter aus. Eine bevorstehende Anpassung des Finanzausgleichs zum Jahr 2026 wird die Ebene der Landkreise vermutlich weiter schwächen und zu weiteren Mindererträgen führen. Erfreulicherweise haben wir beim Landkreis aber die Situation, dass insbesondere die Jahresergebnisse 22 und 23 durch die in diesen Jahren außergewöhnlich hohen unerwarteten Sonderzuweisungen zu einem Anstieg der Überschussrücklage geführt haben. Ende 2023 lag diese unter Einbeziehung des Basisreinvermögens knapp über 100 Millionen Euro. Davon wird ja ein Teil schon für die Tilgung des Defizits 2024 verwendet werden müssen. Und verstehen Sie mich bitte nicht falsch, das ist kein hoher Puffer, weder in Relation zu unserem Gesamtetat von rund 860 Millionen Euro, noch im Vergleich zu anderen Landkreisen in unserer Umgebung. Und auch hier wird in diesem Jahr die Rücklage, wie gesagt, mit 8 Millionen Euro schon angegriffen werden müssen, um das Defizit 2024 decken zu können. Wenn sich auf der Ertragsseite in den folgenden Jahren allerdings nichts Gravierendes ändert, wird diese Rücklage sehr schnell aufgezehrt werden, wahrscheinlich unmittelbar im nächsten Jahr, im Jahr 2026, was man daran sieht, dass dann die Kurve schon ins Minus geht. Jetzt, am Jahresende, stellt sich nach Abwägung der dargestellten Fakten die Frage nach dem Verwaltungsvorschlag zur künftigen Höhe der Kreisumlage. Und darüber haben wir sehr intensiv nachgedacht und die Sachlage bewertet. Die Situation im Haushalt des Landkreises habe ich Ihnen ausführlich beschrieben. Der Kostendruck ist immens, die Erträge wachsen nicht mit, die kommunalen Haushalte allerdings auch vor Ort sind so schlecht wie nie zuvor. Eigentlich wäre es aus Sicht des Landkreises naheliegend, eine Anpassung des Kreisumlagehebesatzes vorzunehmen und die Entwicklung zumindest abzumildern. Die Verwaltung hat sich für 25 aber gegen einen solchen Vorschlag entschieden. Der Haushaltsentwurf sieht vor, den Hebesatz der Kreisumlage unverändert bei 45 Punkten zu belassen. Diese Entscheidung wurde maßgeblich durch die Nutzung unserer Überschussrücklage ermöglicht. Wir als Landkreis möchten damit auch ebenfalls der angespannten Haushaltslage in den kreisangehörigen Kommunen vor Ort Rechnung tragen und nehmen wie in den Vorjahren erneut Verantwortung auch für die Kooperationsaufgaben und übernommenen Aufgaben, wie zum Beispiel für den Breitbandausbau. Ich möchte aber ausdrücklich auf Folgendes hinweisen. Es kann mit Blick auf die volatile Lage nicht ausgeschlossen werden, dass sich erhebliche Veränderungen im Rahmen des weiteren Haushaltsberatungsprozesses 2025 ergeben. In diesem Fall könnte eine dezidierte Neubetrachtung der Notwendigkeit einer Anpassung des Kreisumlagehebesatzes auch notwendig werden. Und uns muss in jedem Fall bewusst werden, das Leben aus der Überschussrücklage ist keine dauerhafte Lösung für den Landkreis Osnabrück. Die Überschussrücklage wird bei den erwarteten Haushalten sehr schnell aufgezehrt werden. Eine dezidierte Betrachtung wird also auch wieder spätestens im Folgejahr notwendig werden. Am Ende obliegt es dem Kreistag, im Rahmen seiner Etathoheit eine Abwägung vorzunehmen, unter Einbeziehung aller dann vorliegenden Daten und Informationen zum Kreisetat und zu den Haushalten unserer kreisangehörigen Kommunen. Sehr geehrte Mitglieder des Kreistages, ein wesentlicher weiterer Teil Ihrer Entscheidung über den Kreisetat ist die Festlegung zum Stellenplan 2025. Nur mit ausreichendem Personal können wir unsere Aufgaben effektiv erfüllen. Allerdings ist auch hier ein maßvoller Umgang in diesen angespannten Zeiten zwingend erforderlich. Um diesen schmalen Grat werden wir aus Sicht der Verwaltung mit dem Vorschlag zum Stellenplan im Haushalt 2025 gerecht. Auch in diesem Jahr sind wir mit den Stellenanforderungen sehr restriktiv umgegangen. Ziel ist es dabei stets, wie auch schon im Haushaltskonsolidierungskonzept festgeschrieben, die Personalkosten zu begrenzen. Besondere Leitlinie der Stellenplanaufstellung 25 war das am 17.06.2024 im Kreistag beschlossene Stellenzuwachsmoratorium. Die notwendigen Stellenzuwächse aufgrund gesetzlicher Vorgaben und deren mögliche Kompensation wurden dezidiert im Stellenplanaufstellungsverfahren bewertet. Der hier dargestellte Aufwuchs um 12,5 Stellen ist dabei aus Verwaltungssicht das absolute Minimum, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden. Als Personalvorstand einmal in meiner Rolle wechselnd, wir sind stolz auf ein sehr motiviertes und engagiertes Kollegium, Angesichts steigender Fallzahlen und immer weiter wachsender Vorgaben von Bund und Land stoßen aber auch diese leistungsfähigen Teams an ihre Grenzen. Die Erledigung ihres Dienstes für die Bürgerinnen und Bürger ist auch den Teams ein hohes Gut, dem sie gerecht werden möchten. Ich möchte meiner Aufklärung Ihnen gegenüber gerecht werden als Kämmerin und habe ergänzend die Grafik mitgebracht, aus welchen Gründen die neuen Stellen denn erforderlich sind. Und es wird klar, insbesondere die übertragenen gesetzlichen Verpflichtungen lösen den Mehrbedarf aus. Auch in 2025 wird keine Stelle zusätzlich für freiwillige Aufgaben vorgeschlagen. Der letzte Teil des Haushaltes, den ich gemeinsam mit Ihnen betrachten möchte, sind die Vorschläge zu den operativen Schwerpunkten 2025. Trotz der schlechten finanziellen Aussicht ist es unsere Pflicht für die Zukunft, uns aufzustellen, 18 operative Ziele, die mit der Politik verabredet werden sollen und von der Verwaltung vorgeschlagen werden, sollen diesem Zweck der Fokussierung auf das Wichtige dienen. Als erstes möchte ich die weitere Digitalisierung der Verwaltung herausstellen. Hier heißt es, die entsprechenden Ressourcen auch zu bündeln und gemeinsam mit den kreisangehörigen Kommunen den Weg einzuschlagen. Wir möchten im Rahmen unserer Digitalisierungsstrategie mit den kreisangehörigen Kommunen 3 interkommunale Digitalisierungsprojekte umsetzen, um die Verwaltungsleistungen für die Bürgerinnen und Bürger synchron künftig einfacher anbieten zu können. Zur Förderung des Landkreises wollen wir zudem mit den Verteilnetzbetreibern einen Netzplan für ein Wasserstoffverteilnetz im Landkreis entwickeln. Ein weiteres extrem wichtiges Themenfeld ist der Klimaschutz. Wir wollen mit Hinblick auf Folgen des Klimawandels besser auf Notsituationen bei Extremwetterereignissen wie Starkregen oder Hitze informieren. Zudem die eben beschriebenen Herausforderungen und Entwicklungen in der Jugendhilfe wollen wir gerecht werden und wollen einen neuen sozialpädagogischen Hort im östlichen Landkreis Osnabrück errichten und etablieren. Eine notwendige Schwerpunktsetzung für die Kleinsten und Schwächsten unserer Gesellschaft und gleichzeitig ein Beitrag zur Stabilisierung der Kostenentwicklung in diesem Bereich. Schauen wir auf den Bereich Standortvorteile. Wir haben ja eben schon viel von Standortfaktoren gesprochen. Und um den hiesigen Standort im Vergleich und in der Konkurrenz zu anderen Standorten darzustellen, soll ein einheitliches Standortmarketing entwickelt werden. Wir wollen unsere Hausaufgaben zur Stärkung der Wirtschaftsregion machen. Und als letztes zum Thema moderne Verwaltung als einer der 3 Beispiele im Rahmen unserer gesetzlichen Verpflichtung mit dem Ziel, Verwaltungsdaten transparenter und besser vergleichbar zu machen, werden wir die Einführung eines Open-Data-Portals vorantreiben und damit den Bürgerinnen und Bürgern einen einfachen Zugang zu wichtigen Informationen bieten. Soweit ein kurzer Einblick in die insgesamt und noch zu diskutierenden 18 Ziele. Ich komme zum Ende meiner Ausführungen. Zur Zusammenfassung. Mit dieser Folie werden noch einmal die wesentlichen Eckdaten für Sie zusammengefasst. Ich möchte die einigen Aspekte noch mal herausgreifen. Wir bringen mit 2025 einen Haushalt ein, der ein Rekorddefizit von 47,1 Millionen Euro ausweist. Die Investitionen, die definitiv notwendig für die Zukunftsfähigkeit sowie die Erhaltung der Infrastruktur sind, liegen mit einem Volumen von 54,7 Millionen Euro weiterhin auf sehr hohem Niveau. Betrachtet man im Weiteren die Kennzahlen zur freien Spitze, zur Netto-Neuverschuldung und der mittelfristigen Finanzplanung, laufen wir geradezu in eine Schuldenspinade hinein. Und trotz dieser Parameter und in Anbetracht des Jahresergebnisses 2023 verzichtet die Verwaltung in 2025 auf den Vorschlag zur Anpassung des Kreisumlagehebesatzes und lässt diesen für die kreisangehörigen Kommunen unverändert. Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe mich gefragt, ob ich mit einem Ampelvergleich kommen darf oder ob das Wort im Moment verboten ist, aber es passt doch sehr gut. Und deshalb, liebe Kreistagsabgeordnete, lassen Sie mich einmal zusammenfassen. Der Haushalt steht an einem Kipppunkt. Die eigentlich sicherzustellende und dauerhafte Leistungsfähigkeit, so ja die Formulierung auch der Kommunalaufsicht des Landkreises, wird verfehlt. Nur durch die Nutzung unserer Überschussrücklage sind wir weiter handlungsfähig. Die Ampel zeigt quasi dunkelgelb. Wir kommen gerade noch so über die Kreuzung. In meiner Bewertung für die Folgejahre sieht das anders aus. Wir werden in den kommenden Monaten und Jahren sehr genau schauen müssen, was können und was wollen wir uns noch leisten. Aus meiner Sicht wird sich auch die Gesellschaft darauf einstellen müssen, dass die kommunale Ebene nicht immer mehr als Ausfallbürge für eine Vielzahl von Themen zur Verfügung steht. Der gesamte Konzern des Landkreises Osnabrück und der Kreistag, die Verwaltung, werden hier harte Entscheidungen treffen müssen, die auch erhebliche Effekte in die Gesellschaft haben werden. Dazu gehört auch eine klare Prioritätensetzung auf die wichtigen Handlungsfelder und die Konzentration auf das Machbare. Darauf müssen wir uns gemeinsam einstellen, denn nur so können wir sicherstellen, dass unser Landkreis auch in Zukunft handlungsfähig bleibt. Ich bin zuversichtlich, dass wir unsere Hausaufgaben gemeinsam anpacken und auch meistern werden. Und mit diesen Worten wünsche ich Ihnen von Herzen ein schönes Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Liebsten. Bitte bleiben Sie gesund, auch bei den Indikatoren, und lassen Sie uns gemeinsam und mit voller Kraft die Herausforderungen der kommenden Jahre angehen. Alles Gute und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Bärbel Rosenstreter, dass jetzt hier nicht der falsche Eindruck entsteht. Verzeihen Sie es mir, es bleiben alle sitzen. So, wir machen jetzt hier weiter. Ne? Das war noch nicht die endgültige Verabschiedung in die... Ja, nicht falsch verstehen, genau. Okay, vielen Dank, Bärbel. Es ist, glaube ich, wichtig, sich immer wieder vor Augen zu führen, in was für Rahmendaten wir uns jetzt bewegen und dass die Zukunft finanztechnisch schwieriger wird als die letzten Jahre. Das ist, glaube ich, sehr deutlich geworden. Vielen Dank für die Einbringung. Wir wären dann beim Tagesordnungspunkt 6, Jahresabschluss 2023 sowie Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes über die Prüfung desselben mit einer Unterteilung in drei Beschlüssen. Sie konnten das der Vorlage entnehmen. Der Jahresabschluss 23 mit gut 42 Millionen als Jahresüberschuss. Sie haben die Finanzrechnung gesehen mit den Finanzmitteln von gut 29 Millionen. Die Bilanz ist Ihnen aufgeführt. Details können immer wieder erfragt werden. Im Wesentlichen handelt es sich hier um eine Beschlussfassung, die in drei Teile gegliedert ist. Den Jahresabschluss, wie dort aufgeführt, festzustellen, zu beschließen unter zweitens oder B der Landrätin für das Haushaltsjahr 2023 dementsprechend die Entlastung zu erteilen und unter drittens den Jahresabschluss, den Jahresüberschuss des ordentlichen Ergebnisses, der hier in der Größenordnung 34 Millionen gut aufgeführt ist, der Rücklage zuzuführen. Das Gleiche gilt für den Überschuss aus den außerordentlichen Ergebnissen. Wortmeldungen hierzu erwarte ich nicht. Wer den Beschlüssen dann so, wie ich es kursiv vorgetragen habe, Folge leisten möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimme, Enthaltung bei dem Punkt B. Bei einer Enthaltung durch die Landrätin. Vielen Dank dafür. Insofern einstimmig beschlossen. Und wir wären bei Tagesordnungspunkt 7. Hier wie in jedem Jahr, es ist durchaus immer wieder anzutreffen, aber es ist eine ganz normale Entwicklung, weil die Zahlen nicht immer prognostiziert werden können, so exakt. Über planmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2024. Hier geht es insbesondere um die Budgets, Steuerung und zentrale Dienste. Da hat es aber keine finanzielle Belastung, sondern eigentlich eine Anpassung oder Verschiebung zur Folge. Und um das Budget Jugendhilfe, die Ursachen sind Ihnen hier aufgeführt worden. Im Wesentlichen kann ich auf die Einbringung des Haushaltes für das nächste Jahr, da hat Bärbel Rosenstreter das en Detail vorgestellt, verweisen. Die Kosten im allgemeinsten Sinne, im Sozialhilfebereich, die gehen in den letzten Jahren immer stärker nach oben und die Erträge können eben nicht mitwachsen. Und das ist ein Beispiel dafür. Wortmeldungen dazu für diese überplanmäßigen Ausgaben? Das ist auch nicht der Fall. Dementsprechend kämen wir sofort zur Beschlussfassung. Die überplanmäßigen Ermächtigungen, denen müssen wir zustimmen. Für die Budgets, Steuerung und zentrale Dienste und Jugendhilfe, wer dem folgen kann, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimme, Enthaltung ist nicht der Fall. Einstimmig so beschlossen. Tagesordnungspunkt 8, hier geht es um das Umsatzsteuergesetz und zwar der 2b der Paragraph. Das ist eine, ja, man kann fast schon sagen, never ending story, zumindest seit etlichen Jahren. Hier geht es auch um Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Trägern und innerhalb der Kommunen. Dort gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es wird immer gesagt, das alte Recht. Es gibt ein neues Recht, wo man Umsatzsteuer dann definierter ausweisen muss und berücksichtigen muss. Aber die Vorschriften laufen zurzeit parallel. Man kann wählen. Auf jeden Fall wurde ein Übergangszeitraum nochmal verlängert. Dem wollen wir uns anschließen. Das ist Gegenstand dieser Vorlage. Wortmeldungen erwarte ich auch hierzu nicht. Wer dem Beschluss dann so folgen kann, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimme, Enthaltung ist nicht der Fall. Damit einstimmig so beschlossen. Vielen Dank. Tagesordnungspunkt 9, Zukunft der Tagesbildungsstätte. Das haben wir auch schon mehrfach hier diskutiert, deswegen führe ich nicht ins Thema ein und bitte um Wortmeldungen. Die erste hatte ich schon von Jörg Brüwer gesehen und dann kommt Arndt. Okay, Jörg, du hast das Wort. Wir machen mal eine Rednerliste.
So ähnlich könnten Kritiker diese Vorlage kommentieren. So oder so ähnlich stelle ich mir auch die Kommentare der eigentlich zuständigen Personen und Ministerien in Hannover vor. In den verschiedenen Gremien und auch hier im Kreistag wurde der Sachverhalt mehrfach und ausgiebig dargestellt, erläutert und diskutiert. Vor diesem Hintergrund kann ich es uns sicher ersparen, die Einzelheiten noch einmal auszuführen. Tatsache ist, dass das Land Niedersachsen entsprechend drei höchstrichterlicher Urteile für die Übernahme des 42-prozentigen Bildungskostenanteils zuständig ist und das erkennt es auch an. Allein, das war es aber auch schon. Seit unseren letzten Beschlüssen hier hat es gerade durch viel Einsatz der zuständigen und verantwortlichen Mitarbeiter unserer Kreisverwaltung viele Gespräche mit dem Gegenüber in Hannover gegeben. Enorme Energie ist darin geflossen, auf Landesebene für die vorliegende Problematik zu sensibilisieren, aufzuklären und auf Lösungen zu dringen. Ob es nun an vorliegender Ignoranz, an Ideologie oder schlichtweg an mangelnder Befähigung liegt. Fakt ist, dass außer Verweisen auf irgendwelche Arbeitskreise, die eine Lösung für in circa 10 Jahren anpeilen oder Zuständigkeitsverschiebereien zwischen den Ministerien, man in Hannover keine echte Lösung herbeiführen konnte oder wollte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin froh, dass die Fraktion dieses Kreistages die Finanzierung der Tagesbildungsstätten bis zum Ende des aktuellen Schuljahres dennoch weiterhin sicherstellen wollen. Die zuständigen Fachausschüsse haben dazu jedenfalls eine einstimmige Empfehlung abgegeben. Aber warum? Zum einen konnte es zwischenzeitlich erreicht werden, dass die übrigen Landkreise mit Tagesbildungsstätten für diese Problematik sensibilisiert wurden und sich nun gemeinsam mit dem Landkreis Osnabrück für eine Lösung stark machen. Der vorliegende Beschlussvorschlag entspricht dabei auch einem abgestimmten Vorgehen. Durch Initiative des Niedersächsischen Landkreistages konnte es zudem erreicht werden, dass das Land zumindest erst einmal einen Teil der kritischen 42-prozentigen Bildungskostenanteils übernimmt. In der Niedersächsischen Staatskanzlei konnte überdies schon wenigstens Offenheit für einen Teil des skizzierten Lösungsweges erreicht werden. Und schließlich hat es auch entscheidende Entwicklungen bei den Tagesbildungsstätten selbst gegeben. Beide Einrichtungen sind auf dem Weg, Förderschule GE zu werden und haben zum Teil schon entsprechende Anträge gestellt. Die Einrichtungen und ihre dahinterstehenden Träger stellen sich dieser für sie existenziellen Frage und zeigen Bereitschaft, dafür auch selbst erhebliche Risiken auf sich zu nehmen und sogar selbst teilweise ins Obligo zu gehen. Und das für sich, aber eben besonders für ihre Schülerinnen und deren Familien. Hier zeigen sich, wie ich finde, hoffnungsvolle Ansätze, ein, ich möchte sagen, zartes Pflänzchen. Wir sollten diesen Prozess somit noch weiter unterstützen und die Chance geben, dass es in der Finanzierungsfrage unserer beiden Tabis doch noch zu einer nachhaltigen Lösung kommt. Dazu will ich unsere Forderungen hier noch einmal ganz deutlich benennen. Erstens, die Ermöglichung der sukzessiven Umwandlung von Tagesbildungsstätten in freigetragene Förderschulen GE ab dem 1.8.25. Zweitens, die Finanzhilfe des Landes müsste hierzu ab Umwandlung sofort fließen. Drittens, die Anerkennung des Bestandspersonals der Tagesbildungsstätten für den Betrieb als Förderschule GE. Und schließlich viertens, die auslaufenden Tagesbildungsstättenklassen, für diese muss das Land 100% des 42-prozentigen Bildungskostenanteils übernehmen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ein Sterben auf Raten wird es auch nach Aussage der Einrichtung nicht geben. Sollte es deutlich vor dem Kreistag am 10.3.25 keine Lösung geben, so wird der Kreistag über die Anhebung der staatlichen Förderschulkapazitäten zu entscheiden haben. Obgleich mir schleierhaft ist, wie dann landesseitig die benötigten zusätzlichen personellen Ressourcen, also Förderschullehrkräfte, plötzlich zur Verfügung gestellt werden können. Die Schüler und Erziehungsberechtigten, wie auch die Tagesbildungsstätten, brauchen Planungssicherheit. Ich werbe darum am Ende meiner Ausführungen sehr deutlich darum, in den weiter nötigen Anstrengungen zur Lösungsfindung nicht nachzulassen und den Druck aufrechtzuerhalten. Sehr geehrte Frau Landrätin und liebe Landtagsabgeordnete, besonders wenn Sie der Landesregierung zugehörig sind, in dieser Frage kommt es auch ganz besonders auf Sie an. Nutzen Sie Ihre Möglichkeiten. Vielen Dank.
Vielen Dank, Jörg Brüffer. Der nächste wäre Arndt Holzgräfe.
Ja, Herr Vorsitzender, Frau Landrätin, meine Damen und Herren. Mein Vorredner Jörg Brüffer hat eigentlich schon alles gesagt, aber natürlich nicht von mir. Und bei mir ist es etwas knapper. Nichtsdestotrotz sind Wiederholungen ja vielleicht dafür gut, dass man es dann noch deutlicher nach außen tragen kann. Mit den Tagesbildungsstätten haben wir uns schon seit geraumer Zeit auf unterschiedlichen Ebenen befasst. Es ist für uns immer wieder enttäuschend, wie gleichgültig und uninformiert die Vertreter der Landesregierung ihrer verpflichtenden Aufgaben zur Unterstützung der Tagesbildungsstätten nicht nachkommen. Es geht, wie weitgehend bekannt, Jörg hat es gerade gesagt, um den 42-prozentigen schulischen Anteil für die Schülerinnen und Schüler mit Behinderung unserer beiden Tagesbildungsstätten in Bad Rothenfelde und Bersenbrück. Es geht immerhin um eine Summe von rund 500.000 Euro für das nächste halbe Jahr. Auf dem Weg zur Förderschule ist unter anderem die Finanzierung durch das Land zwingend und zeitnah erforderlich, um eine Ausschulung der betroffenen Schülerinnen und Schüler zu verhindern und ein Anerkennungsverfahren für das vorhandene Personal sicherzustellen, damit ein möglichst nahtloser Übergang ohne große Wechsel des Bezugspersonals für die Kinder und Jugendlichen mit Handicap möglich wird. Wir als Landkreis übernehmen mit diesem Beschluss ein weiteres Mal die Pflichtaufgabe der Landesregierung, die sich hier auf Kosten der Schwächsten und in unserer Gesellschaft einen schlanken Fuß macht. Ich finde das unverantwortlich.
Vielen Dank. Der nächste wäre Guido Pott und ich frage, ob es weitere Wortmeldungen zu diesem Tagesordnungspunkt gibt. Sonst würde ich die Rednerliste danach dann gegebenenfalls schließen.
Meine Damen und Herren, Lassen Sie uns beim Thema Tagesbildungsstätten beieinander bleiben. So habe ich meinen letzten Redebeitrag zum Thema Tagesbildungsstätten hier an dieser Stelle im August beendet. Mit Blick auf die vorliegende Beschlussvorlage kann uns dies gelingen und von der heutigen Kreistagssitzung somit ein Signal der Unterstützung und Sicherheit für die Tagesbildungsstätten, die Schülerinnen und Schüler, die Eltern und die Mitarbeitenden ausgehen. Ein Signal der Sicherheit, welches alle Beteiligten insbesondere in der Weihnachtszeit mehr als verdient haben. Die in der Beschlussvorlage dargestellte Übereinkunft zwischen Land und Kommunen zur Übergangsfinanzierung entspricht im Übrigen einem Vorschlag des NLT aus dem Frühjahr. Und da der Kollege Eichholz hier beim letzten Mal meinen entsprechenden Beitrag zur Zukunft der Tagesbildungsstätten in den sozialen Medien zitiert hat, möchte ich darauf hinweisen, dass ich in genau diesem Beitrag aus dem März bereits eben jenen Vorschlag des NLT zur Übergangsfinanzierung favorisiert habe. Daher ist es gut, dass sich nun nicht nur Land und Kommunen im Allgemeinen, sondern wir hier im Landkreis Osnabrück zu diesem Kompromiss in Sachen Übergangsfinanzierung bekennen und unserer Verantwortung nachkommen. Der heutige Beschluss ermöglicht uns, den Blick auf die tatsächlichen Herausforderungen bei der anstehenden Weiterentwicklung der Tagesbildungsstätten zu richten. Dieser haben Landrätin Anna Keppschul, Fachdienstleiterin Anja Fels, Fachdienstleiter Dr. Drewes und ich in einem von mir organisierten Gespräch am 20. September in der Niedersächsischen Staatskanzlei auch mit Herrn Staatssekretär Mielke erläutern können. Dazu zählen sowohl die nahtlose Weiterfinanzierung der TABIs nach der Umwandlung in Förderschulen geistige Entwicklung in freie Trägerschaft, als auch die Fragen rund um die Weiterbeschäftigung der bisher in den TABIs tätigen Fachkräfte. Meine Damen und Herren, die Herausforderungen sind beschrieben. Der Ball liegt jetzt beim Niedersächsischen Kultusministerium, ob man zur Gewährung der Finanzhilfe nun den Paragraphen 151 des Niedersächsischen Schulgesetzes unter Umgehung der dreijährigen Bewährungszeit heranzieht oder eine spezialgesetzliche Regelung findet, ist dabei letztlich nicht entscheidend. Wichtig ist, dass zeitnah nun Klarheit hinsichtlich der zukünftigen Finanzierung herrscht und es damit Planungssicherheit für die heilpädagogische Hilfe und die Einrichtung in Bad Lahr und Bersenbrück gibt. Hierfür werde ich mich gegenüber dem Kultusministerium weiterhin einsetzen. Meine Damen und Herren, wir benötigen dabei auch den Schulterschluss zwischen Land, Kommunen und den Trägern in dieser komplexen Fragestellung dringend, um den Schülerinnen und Schülern und ihren Familien die Sicherheit zu geben, dass es sowohl während als auch nach der Umwandlung in Förderschulen geistige Entwicklung weiterhin ein bedarfsgerechtes Bildungs- und Betreuungsangebot geben wird. Dieses zu erreichen bleibt unsere gemeinsame Aufgabe. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Guido Pott.